Ich nehme euch mit auf eine Reise. Und zwar in Nahen Osten, zuerst einmal 4000 Kilometer von da, gehen wir auf Israel. Dann auch machen wir eine Zeitreise. Wir gehen 3200 Jahre retour, ungefähr ins Jahr 1200 vor Christus. Und dort treffen wir die Person, die mir ist, also Prophetin Deborah. Sie ist eine Person, die mich beeindruckt. Ich habe mich ein bisschen mit ihr beschäftigt. Es ist phänomenal, wie Gott Menschen berührt, begabt, wie Gott Menschen einsetzt zu bestimmten Zeiten für bestimmte Aufgaben. Und ich hoffe und ich wünsche, dass ihr alle auch etwas mitnehmen dürft von der Deborah und dass ihr ermutigt seid, bei euch selber zu sehen, was liegt da für ein Potenzial, was hat euch Gott für eine Sicht über dein Leben und wie möchte er dich einsetzen und brauchen. Es gibt im Richterbuch Kapitel 4 und 5, dort ist Deborah beschrieben, vor allem Kapitel 5 ist es ein Lied von ihr, ein Siegeslied. Und da ist der Vers 31, wo heißt: die den Herrn lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Und vielleicht kommt der Vers einigen von euch bekannt vor. Es gibt nämlich ein Lied von Peter Strauch, wo heißt: die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Er hat das aufgenommen im Refrain. Das kommt am Schluss nochmal. Dort, da möchte ich am Schluss noch ein bisschen drauf eingehen. Aber jetzt gehen wir in die Richterzeit. Und damit wir ein bisschen das einordnen können, habe ich gern immer so ein bisschen eine Grafik. Ihr seht, da ist beschrieben, da ist so ein bisschen eine Zeitachse, immer vor Christus gemeint. Dann Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Dann die Zeit, wo das Volk Israel in Ägypten war. Nachher kommt die Wüstenwanderung, dann kommt die Landnahme und die Richter. Und in dieser Zeit da hat Deborah gelebt. Man nimmt jetzt mal an, so 1239 bis 1199 vor Christus, also so ums Jahr 1200 vor Christus. Es gibt ein bisschen Plus, Minus da so von der Chronologie. Vielleicht habt ihr ein gescheites Buch und da steht vielleicht ein bisschen eine andere Zahl. Aber so ungefähr um das geht es. Das ist die Zeit, die in den fünf Büchern Mose beschrieben ist und nachher kommt der Josua und dann kommt das Buch Richter im Alten Testament. Und das Buch Richter, das ist so ein bisschen speziell, was dort läuft. Dort habe ich so den Eindruck, das ist so das Buch, und auch schon vorher, wo die Geduld von Gott so richtig auf die Probe gestellt wird. Da gibt es so einen Kreislauf. Das Volk lehnt sich immer mal wieder auf gegen Gott, macht also gar nicht so das, was er sich vorgesehen hat, was er möchte. Dann gibt es irgendeine Strafe oder ein Problem. Dann leidet das Volk. Dann kehrt es wieder um. Dann merkt es, aha, man sollte ja vielleicht gleich einmal wieder mit Gott reden oder ihn suchen. Dann befreit er sie. Und dann ist das eine gewisse Zeit so und dann geht es wieder los. Eigentlich so 350 Jahre lang geht das so. Und Deborah ist Nachfolgerin vom Richter Ehud und da steigen wir jetzt ein ins Kapitel 4 vom Richterbuch. Nachdem Ehud gestorben war, taten die Leute von Israel von Neuem, was dem Herrn missfällt. Da gab er sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniterstadt Hazor. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet Goyim. Jabin besaß 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre lang unterdrückte er die Israeliten hart, deshalb riefen sie zum Herrn um Hilfe. Da sehen wir, da geht schon mal in wenigen Versen beschrieben, sie haben sich abgewendet von Gott, dann sind sie Probleme gekommen, vom Jabin und dem Sisera, der hat sie unterdrückt. 20 Jahre lang ist das so gegangen und dann hat das Volk gedacht, wir wollen vielleicht gleich einmal wieder Gott suchen. Dann haben sie Gott gesucht und haben ihn um Hilfe gebeten. Man könnte es vielleicht so sagen, das Volk, das Gott eigentlich gekannt hat, das von Gott gerufen worden ist, das von Gott durch die Wüste geführt worden ist, in das Land hinein, hat Gott vergessen. Hat sich wieder abgewendet, hat gefunden, das Gras vom Nachbar oder die Götze von den Nachbarvölkern sind besser als unser Gott. Und ich denke so, dass Gott wie sein Segen und seinen Schutz zurückgezogen hat. Das Volk hat sich wie aus dem Segen und aus dem Schutz raus von Gott rausbegeben. Quasi in die kalte Luft, in die brutale Realität. Und Gott hat sie dann da drin gelassen und gewartet, bis sie wieder umkehren. Es wird da beschrieben, dass der Sisera und der Jabin, die haben 900 eiserne Streitwagen gehabt. Und das ist eine Waffe, dortmal, wo hoch überlegen war, allen anderen. Da hat sie können mit den Rössern, die Wege sind da gepanzert, nur schon mal Geschwindigkeit. Denn je nachdem haben die einfach mehr Möglichkeiten gehabt. Das ist wie später, wenn es Krieg gibt und die einen haben Panzer und die anderen halt nicht. Vielleicht hat das Volk auch da Angst gehabt und denkt, wir können gar nichts machen. Eine kleine Übertragung in unser Leben. Wir denken vielleicht manchmal auch, dass wenn Herausforderungen uns begegnen, dass die viel zu stark sind, zu gross sind, wir sind zu klein, das mögen wir nicht, das können wir nicht. Und vielleicht denken wir gar nicht so dran, mit Gott darüber zu reden und ihn zu bitten, Herr, hilf du mir, stand du mir bei. Ich bin der David und da ist der Goliath und das geht gar nicht. Und ihr seht, das ist immer so ein bisschen ein Prinzip, eben auch David und Goliath, wie Gott geholfen hat. Deshalb riefen sie zum Herrn um Hilfe. Und dann hat Gott gelost. Ich sehe es so, dass Gott möchte, dass wir aus Überzeugung mit ihm leben. Aus Überzeugung mit ihm gehen. Aus Überzeugung ihn suchen. Gott ist nicht penetrant und rennt uns hinten an, wenn wir nichts mit ihm zu tun haben. Aber gleich manchmal ruft er so sanft. Im Gleichnis vom liebenden Vater und von den beiden Söhnen lässt der Vater den jüngeren Sohn gehen. Er lässt ihn gehen. Er geht nicht mit ihm zu seiner Sauherde und sagt, komm jetzt Sohn, komm endlich heim und so, was machst du da? Er lässt ihn die Freiheit. Aber wo der Sohn umkehrt und zurückkommt, ist der Vater bereit, fällt ihm um den Hals, heisst ihn herzlich willkommen. Ich sehe das da auch so. Gott hat gewartet darauf, dass sie wieder zu ihm kommen, dass sie ihn bittet. Und er hat das alles schon vorbereitet gehabt. Er hat eine Person zubereitet. Er hat eine Person berufen. Er hat eine Person begabt, die er wollte für die Zeit einsetzen. Bevor sie gerufen haben, hat er das gemacht. Ehe sie rufen, will ich antworten. Ja. Das ist da, also gell, das ist nicht ein Foto von damals, sondern das ist, habt ihr ja schon gemerkt, das ist ein KI-Bild von dieser Situation, die jetzt beschrieben ist. Damals war Deborah eine Prophetin, die Frau des Lapidot, Richterin in Israel. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim und die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich recht sprechen zu lassen. Die Person hat Gott zubereitet für den Moment in der Geschichte, für diese Zeit. Und sie ist eine bemerkenswerte Person. Die Leute haben Vertrauen gehabt zu ihr. Sie sind gekommen, sie haben sich beraten lassen von ihr, heisst da Recht sprechen. Sie sind vielleicht auch mit ihren Sorgen und nicht zu der Geburt gekommen. Sie haben gemerkt, da ist eine Frau mit Weisheit, da ist eine Frau mit Autorität, die ihnen hilft, wo es wichtig ist, wo es gut ist, auf das zu hören, was sie zu sagen hat. Und ich denke, es wäre gut gewesen, wenn das so gewesen wäre, wenn Deborah in ihrem Leben einfach die Aufgabe gehabt hätte, das wäre ein Segen gewesen für ihr Volk. Aber wir sehen auch da noch etwas, es geht ja dann noch weiter. Und das ist ja nicht von Anfang an so gewesen, das hat vielleicht ganz klein angefangen, da hat vielleicht einmal eine Freundin von ihr gesagt, du, ich habe ein Problem, Und dann hat sie geredet mit ihr und dann hat Deborah wahrscheinlich eine gute Antwort gegeben. Und die hat das weitergesagt und so weiter. Und mit der Zeit ist das wie eine Institution geworden, ist sie da unter ihrer Palme gewesen und sind die Leute zu ihr gekommen. Deborah hat sich also mit dem Leben befasst. Mit schwierigen Situationen, mit Problemen, mit kniffligem Zeug. Vielleicht hat sie auch müssen einmal etwas sagen, das nicht so angenehm war. Aber die Leute haben gemerkt, da ist jemand mit Autorität. Und man merkt da etwas, das so klein anfängt. Deborah hat die Aufgabe gut gemacht. Sie war treu, sie hatte ein Herz für Menschen und ihre Probleme. Und aus dem heraus ist nachher mehr geworden. Da steht schon, damals war Deborah eine Prophetin. Und es hat mehr als eine Prophetin gegeben in der Bibel. Doris, du hast schon erwähnt, Abigail, die wird nämlich im Talmud erwähnt als Prophetin. Und im Talmud werden 7 Frauen genannt Prophetin und da ist auch Abigail dabei. In der Bibel werden auch einige Frauen als Prophetinnen genannt, zum Beispiel Miriam, die Schwester von Mose. Ah, da habe ich noch etwas vergessen, genau. Deborah heisst Biene. Und dann kommt einem sofort, wenn man Biene hört, die fleißige Biene, gell? Das gehört so zusammen. Sie ist Prophetin, Richterin und Kriegsführerin, sie Führerin in einer Kombination. Und die Biene, die macht ihre Arbeit auch. Und einige von uns wissen ja, dass das, was die Bienen machen, für uns lebenswichtig ist. Wenn alle Bienen würden aussterben, wäre es ganz schwierig mit Nahrung. Ja, gell, Urs, du könntest jetzt da einen Vortrag haben darüber. Er könnte Urs Plus fragen, der hat selber Bienenvölker. Genau, er weiß da alles viel besser. Unscheinbar, aber lebenswichtig. Stell dir vor, keine Pflanze mehr will Frucht bringen und so weiter. Denn, was mir auch noch auffällt, Bienen sind ja eigentlich nett und lieb, aber sie können ja auch stechen, gell? Sie können auch stechen, aber sie zahlen das mit ihrem Leben. Sie wehren sich manchmal eben und zahlen es dann mit ihrem Leben. Und Deborah ist auch in eine Situation gekommen, wo man muss sagen, wo eigentlich sehr lebensgefährlich war. Da kommen wir ja noch drauf. Denn im Richterbuch ist sie die einzige Frau, die Richterin war. Aber eben Deborah ist nicht die einzige, die Prophetin war. Und ich möchte dir da aufzählen. Miriam wird Prophetin genannt im 2. Mose 15,20. Denn der König Josia, dort hat es so einen geistlichen Aufbruch gegeben unter ihm und der ist dann auch zu der Prophetin Hulda gegangen. Dann zur Zeit von Nehemia hat es eine Prophetin gegeben, hat es eine Frau gegeben, die hat sich Prophetin genannt, aber die hat ihm Angst gemacht, hat ihn einschüchtern. Dann wird auch die Frau vom Jesaja Prophetin genannt. Dann, wo Jesus in den Tempel gebracht worden ist, nach seiner Geburt, ist Hanna dort gewesen und sie hat gewusst, dass das der Christus ist, der Messias. In der Apostelgeschichte wird ein Philippus beschrieben, der hat 4 Töchter und die haben auch prophetische Gaben gehabt. Und dann im letzten Buch der Bibel wird die Sebel genannt. Die hat sich selber Prophetin genannt, hat aber die Gemeinde verführt. Ich möchte hier einfach noch erwähnen, dass es nicht nur Prophetinnen gibt, die verführen, auch Propheten. Das sind einige, die auch genannt sind, die irgendwie falsche Botschaften gegeben haben und die sich selber Propheten genannt haben. Und das Kennzeichen von einem Propheten ist, dass das, was er sagt, dass das auch eintrifft. Und dass, wenn es nicht eintrifft, dann ist es dann halt nicht das gewesen. Übrigens, Prophetie ist für mich, dass ein Mensch von Gott etwas überkommt, eine Aussage, nicht nur in Zukunft, das kann auch in Gegenwart sein. Und der Prophet gibt das weiter. Zum Beispiel der Amos als Prophet, der hat sehr klare Botschaften von Gott bekommen für die Gegenwart, für die gegenwärtige Situation. Auch da gibt es manchmal Menschen, die eine prophetische Sicht haben über unsere Zeit, unseren Zeitgeist. Ich sehe prophetische Elemente in verschiedenen Bereichen von unserem Leben, auch in eurem Leben. Wenn ihr zum Beispiel fragt, Herr, was willst du, wenn du eine Führung suchst von Gott in deinem Leben, brauchst du manchmal ein Wort von Gott, eine Aussage von Gott, die dir weiterhilft. Auch das ist ein prophetisches Element. Oder im Vergleich zu Deborah, wenn du beratest Menschen, auch da braucht es manchmal einen prophetischen Blick für eine Situation, für eine Person. Und auch da kann das Prophetische ganz eine wichtige Aufgabe spielen. Jetzt kommt ein Auftrag, wo Gott Deborah gibt und wo sie nachher weitergibt an Barak. Hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und Zebulon und ich will Sisera an den Bach Kishon herführen und ihn in deine Hand geben. Gott hat vor, das Volk zu befreien. Aus ihrer Knechtschaft. Aber das macht Gott nicht einfach so. Sehr oft, wenn Gott handelt, braucht er Menschen dazu. Er macht das nicht einfach so. Er braucht dich und mich und er braucht da Deborah und will den Barak brauchen. Und Deborah sagt nicht, du Barak, du musst jetzt. Gott hat dir gesagt, du musst jetzt. Hat er gesagt, hat Gott nicht gesagt, das und das und das. Sie stellt eine Frage. Und gleichzeitig ist da schon die Verheißung. Ich will ihn in deine Hand geben. Von Gott schon alles klar. Der Barak sagt, er weigert sich, also er steigt da nicht gerade so drauf ein. Ich gehe nur, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Gut, ich komme mit, sagt Deborah. Aber der Ruhm für den Sieg wird dann nicht dir gehören. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Auch da schon hat sie die prophetische Sicht gehabt, wie das wird ausgehen. Was wird passieren? Ist der Barak ein Feigling? Also, das ist so eine Frage, die mir gekommen ist. Ihr wäret vielleicht nicht auf diese Frage gekommen, aber das habe ich gedacht. Ist der feige? Oder ist er einfach zögerlich? Auf jeden Fall, oder hat er Angst? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall hätte ich gegangen, nur wenn du mitkommst. Und Deborah geht mit. Dann stand sie auf und ging mit ihm nach Kedesh. Und da Deborah war da, da war ihre Palme im Süden und Kedesh ist da oben im Norden. Sie ist mitgegangen. Dann der Kampf, der nachher stattfindet, das wird wie beiläufig erzählt, da wird gar nicht viel eingegangen drauf, sondern in Kapitel 5 im Lied von Deborah wird das mehr beschrieben. Und jetzt aber spielt eine andere Frau eine Rolle. Und das ist die Jael. Auf jeden Fall, das Heer wird in die Flucht geschlagen, die flüchtet und der Heeroberst, der Sisera, der flüchtet zum Zelt von der Jael. Und sie ist eine Frau von einem Keniter und die haben Beziehungen miteinander. Die Sippe ist verbündet mit dem Jabin und der denkt, da bin ich in Sicherheit. Er ist müde, er ist erschöpft, er schläft ein und sie nimmt den Zeltpflock und haut den mit dem Hammer ihm durch den Kopf und der ist tot. So, genau. Ich könnte euch das selber bildlich vorstellen, da habe ich jetzt kein Bild dazu. Genau. So. Also, da geht es um Leben und Tod. Da ist Kampf. Und Deborah hat zuerst mit Leuten zu tun gehabt, mit persönlichen Sachen, vielleicht auch mit Schwierigkeiten. Aber sie war bereit, wo es wirklich heiß geworden ist. Und stell dir vor, wenn sie diesen Leuten etwas Falsches gesagt hat. Das hätte Tausende von ihren Leuten das Leben gekostet. Kampf ist ein grosses Thema in der Bibel. Und auch im Neuen Testament, da geht es um den geistlichen Kampf. Und ich habe da so eine Infografik erstellen lassen. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch mit dem ein bisschen beschäftigen. Ich habe eine Kopie hinten dran. Da sind dann zwei Sachen drauf, kommt dann nochmal eins. Aber einfach, dass es einen Kampf gibt, einen geistlichen Kampf. Epheser 6, die Waffenrüstung, da sind wir drin. Ein Kampf. Und wir sind uns das vielleicht nicht mehr so gewöhnt, aber es geht um einen Kampf, um einen geistlichen Kampf. Wir leben vielleicht manchmal so ein bisschen dahin, oder es kann sein, dass unser Leben ein bisschen dahin plätschert. Aber wir sind herausgefordert in Herausforderungen, in Versuchungen, je nachdem, in Krisen Gott zu suchen und von dort her die Sachen in Angriff zu nehmen. Da möchte ich jetzt aber nicht mehr weiter darauf eingehen, aber ihr könnt das selber euch ein bisschen Zeit nehmen, wenn ihr das möchtet. Gehen wir zu der Deborah. Die Eigenschaften von ihr. Was hat sie ausgemacht? Sie war begabt. Hoppla. Habe ich jetzt da etwas Falsches gedruckt? Genau. I keep fighting. Ja, das stimmt natürlich. Genau. Das immer. Deborah war Prophetin. Sie hat Gottes Wille erkannt und hat dann den auch weitergegeben. Dann war sie Richterin. Sie hat Weisheit gehabt, Urteilsvermögen, ist vielleicht auch ehrlich gewesen, unbestechlich. Dann hat sie auf das gelassen, was Gott gesagt hat. Sie ist gehorsam gewesen. Sie hat Gott vertraut. Sie hat auf das gebaut, was Gott ihr gesagt hat. Dann war sie bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie hat geleitet. Sie ist, wo der Bauer gesagt hat, ich gehe nicht, wenn du nicht mitkommst, ist sie mitgegangen. Quasi, sie hat, wie sozusagen, den ersten Schritt gemacht. Sie hat das initiiert. Sie hat ihn aufmerksam gemacht. Sie ist mit ihm mit. Sie hat ihn mitgenommen. Sie ist eine Ermutigerin gewesen. Und ist zur Seite gestanden oder sogar vorangegangen. Und offensichtlich hat sie ein grosses Vertrauen gehabt auf Gott. Es steht nicht beschrieben, dass sie gefunden hat, ja, ich habe auch nicht so gute Gefühle gerade bei diesem Auftrag. Und ich weiss es auch nicht, kann man gönnt jetzt halt. Es ist nicht so, sondern man hat Eindruck, die ist fest in dem drin. Und ich glaube, dass sie jeden Tag, also das steht jetzt nicht da, aber ich glaube, dass sie den Tag irgendwie besprochen hat mit Gott, was kommt, entbittet hat, wie in dem Schutz ihnen eben gelebt hat, in dieser Nähe. Dann war sie auch eine Dichterin gewesen, eben von dem Vers. Jetzt denken die, ja, die Frau, die ist ja multifähig, vielleicht noch hochintelligent, weiss nicht was alles, das bin ich alles nicht. Ich glaube aber, dass jede Person eigentlich ein schönes und ein grossartiges Potenzial hat. Und da gehörst du auch dazu. Und es ist eigentlich egal, wie alt du bist, du kannst noch Neues entdecken. Und ich glaube, dass unser Potenzial sich dann am besten entfaltet, wenn wir mit unserem Schöpfer, der uns gemacht hat und geschaffen hat, eine Nähe in Beziehung haben, seine Nähe suchen. Und Jesus sagt ja mal, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Da passiert etwas, das ist dynamisch. Da geht etwas. Ich habe schon sehr viele Persönlichkeitstests gemacht und Intelligenztests und Zeugs und alles. Da kann man ein bisschen etwas entdecken von einem. Vielleicht habt ihr das auch schon oder geschaut, ob ihr hochsensibel sind oder ob ihr introvertiert oder extravertiert sind oder alles so. Das kann alles ein bisschen helfen, uns zu verstehen oder ob wir irgendwie ADS haben oder im Asperger-Spektrum sind oder irgendwo. Das kann uns helfen, uns zu verstehen. Es gibt eben die ganz andere Ebene noch, das Geistliche von Gott. Was hat er mit dir vor? Was hat er für ein Potenzial in dein Leben geleitet? Und ich finde es gut, frag ihn, red mit Gott darüber. Von der Deborah können wir das lernen, die Nähe von Gott suchen. Die Führung und Autorität gibt es durch Gott, nicht durch Tradition. Deborah war von Gott berufen, von Gott begabt, von Gott geleitet gewesen. Und um das geht es vor allem. Dann hat sie nicht, sich auszeichnet, wahrscheinlich nicht sehr speziell durch besonderes Selbstvertrauen, sondern ein Vertrauen auf Gott, was er sagt. Und sein Wort hat Power, sein Wort hat Kraft. In Hebräer 4,12 heißt, sein Wort ist lebendig und kräftig. In schwierigen Zeiten hat sie Mut gehabt. Es könnte auch sein, dass sie Krise durchlebt hat und durchgestanden hat und gemerkt hat, Gott ist denn da. Wenn ich wandere im finsteren Tal, bist du bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Da lässt er dich nicht allein. Du spürst ihn vielleicht nicht, aber er ist da. Und im Nachhinein merkst du es vielleicht. Dann war sie bereit zu Teamwork und Demut. Obwohl der Barak ja, jetzt nicht gerade so der mutige Typ war, hat sie ihn einbezogen, hat ihn nicht abgelehnt, ist nicht verrechtlich gewesen, sondern mit ihm gegangen. Sie hatte so einen kooperativen Führungsstil gehabt. Und ihr ist nicht darum gegangen, sie muss gross rauskommen dabei, sondern es geht darum, dass das Volk gerettet wird und dass Gott gross rauskommt. Und sie hat in dem Sinn eine ganzheitliche und eine dienende Führung gelebt. Sie hat Menschen miteinander verbunden. Deborah lebt eine Führung, die nährt statt beherrscht, ist ein Satz, den ich gelesen habe. Also, wo Menschen aufbaut, wo Menschen bereichert. Und da habe ich gedacht an Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte, das ist genau das, was er macht. Und das ist genau das, wo er uns anleitet dazu, dass wir auch so Menschen sind, die nicht unser Ego suchen, sondern das Wohl vom Nächsten. Bei dem ist mir eine Frage aufgekommen. Was stimmt? Gott beruft die Begabten oder Gott begabt die Berufenen? Könnt ihr euch vielleicht mal selber überlegen. Aber ich habe schon beides gehört. Und ich finde, beides hat etwas. Was ich finde, wir haben zu viel Gewicht auf dem ersten Satz da. Gott beruft die Begabten. Da haben wir viel zu viel Gewicht. Ja, ich bin nicht begabt, also kann ich das nicht. Ja, nein, das kann ich nicht so gut, also mache ich es nicht. Der Petrus hat auch nicht irgendwie gedacht, dass er über Wasser laufen könnte. Aber als er Jesus gesehen hat, hat er ihm gesagt, du, wenn du willst und so. Und dann hat Jesus gesagt, ja, komm, und dann ist er raus. Und zumal hat er gemerkt, eigentlich, ich kann ja das ja eigentlich gar nicht. Und da ist ja noch ein Sturm und Wind und zack, ist er abgesoffen. Aber Jesus hat ihm ja geholfen. Ich würde mit dem sagen, Gott begabt die Berufenen. Tönt auch ein bisschen auf das schauen. Vielleicht hat Gott etwas für dich vor, wo du denkst, ja, nein, das kann ich gar nicht. Aber Gott zusammen mit dir, das geht dann. Überlegt euch, ob das nicht etwas wäre. So, und jetzt nochmal zu dem. Die den Herrn lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Oder eigentlich, die den Herrn lieben, sind wie die Sonne. Kraft steht nicht nur, das ist ein hebräisches Wort, und das Wort ist ähnlich wie Held, wie Kriegsheld. Die Sonne ist kräftig. Und die Sonne ist ja wirklich kräftig. Sie ist verlässlich jeden Tag. Unaufhaltsam zieht sie ihre Bahn, ob wir sie jetzt sehen oder nicht. Sie ist voller Kraft. Und jetzt haben wir sogar die Eindruck, ja, sie könnte eigentlich auch ein bisschen schwächer sein, dass es nicht unbedingt 35 Grad werden müssen. Aber sie ist an ihrer Oberfläche halb 5000 Grad und im Inneren ein paar Millionen Grad. Also da ist richtig Power. Und die Gott lieben. Das ist etwas, wo auch im Alten Testament das Thema ist, Leute. Wirklich im Alten Testament. Und dort steht das Gebot 5. Mose 6,5: Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Einfach nur so zum Sagen, dass die Verbindung weist natürlich schon hin auf Jesus. Auch da habe ich so eine Infografik erstellen lassen über die Sonne, die aufgeht. Das geht durch die Bibel durch. Im Sprüch 4,18 heißt: Der Weg der Gerechten wird immer heller bis zum vollen Tag. Und in Matthäus 13,43 sagt Jesus: Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Da wird eine Perspektive aufgemacht. Nicht nur für das Leben, sondern für das Leben nach dem Leben, für die Ewigkeit mit Gott. Und das Bild von der Sonne, die aufgeht, heisst für mich auch, dass unser Leben auf Wachstum, auf Werden, auf Prozess, auf Reifwerden ausgelegt ist und dass Gott das so möchte und wünscht. Liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft kommen wir nicht aus uns selber. Da heißt es in Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und der Weg vom Wachstum können wir beschreiten, gerade in der Verbindung mit Jesus, in der Verbindung mit dem Weinstock, wo uns der Saft zum Leben, zum Wachsen gibt. Und er hat den Weg ja geöffnet. Er ist der Zugang zu allem, was wir brauchen, der Zugang zu Gott. Er ist Türe zu unserer Rettung, zur Vergebung, zur Neuwerdung. Und er ist der, der den Weg gebahnt hat in die Ewigkeit. Und ich glaube aber, dass wenn wir unser Leben nicht nur so sehen, was ist heute, was ist jetzt, ja, jetzt gibt es den Kirchenkaffee, ich finde das schön, und dann reden wir miteinander und nachher und so weiter, was läuft. Ja, das ist gut, das ist Gelegenheit für gute Begegnungen. Aber schau das Leben im grossen Bogen an. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Und das heisst im 1. Johannes 3, dass wir mal werden sehen, wer wir sind, denn wenn wir Jesus sehen, wenn wir dort ankommen bei ihm. Und ich merke, vielleicht ist das auch eine Alterserscheinung, aber ich merke immer mehr, wie es wichtig ist, mein Leben zu sehen im grossen Bogen. Bis zum Schluss. Auf den Punkt, wo ich Jesus sichtbar begegne, auf den Punkt, wo ich in die Ewigkeit hineinkomme und dann zurückschaue, wie war mein Leben? Freue ich mich dann noch darüber? Gefällt es mir dann noch? Und so, dass ich das so anschaue. Und auch wenn ich in schwierigen Situationen bin, nicht nur die schwierige Situation sehe und nichts mehr anders und nur noch das, sondern da hilft uns der Bogen. Und ich glaube auch, die Leute, die uns vorangegangen sind im Glauben, haben sich ausgezeichnet durch das, dass sie einen starken Glauben haben, der genährt worden ist im Blick auf die Ewigkeit mit Gott. Was noch kommt? Auf die Hoffnung. Und auch Deborah hat gewusst, Gott wird uns beistehen. Und sie hat gewusst, wir werden leuchten, wie eine Sonne. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Ich möchte das Lernen von der Deborah, ich möchte das Lernen von der gesamten Bibel, mein Leben zu sehen im grossen Zusammenhang. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir vielmals für das Leben von der Deborah. Das war eine bemerkenswerte Person. Danke, hast du sie ausgerüstet, zubereitet und ist sie bereit, zu dienen. Dir zu dienen, den Menschen zum Wohl, zu ihrem Segen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ermutigst, dort, wo wir jetzt sind. Du weißt, was wir brauchen in unserer Situation. Du weißt, wo wir persönlich herausgefordert sind. Ich bitte dich, dass du uns den Blick gibst auf dich, den Blick auf das, was du vorhast, den Blick auf das, was du möchtest schenken. Danke, dass wir dich haben. Und danke, dass du uns ein guter Hirt bist und dass uns bei dir nichts fehlt, was wir brauchen. Amen.